diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder. Ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, der Antichrist, kommen wird. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Diese Feinde von Christus kommen zwar aus unseren eigenen Reihen, in Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört. Sonst hätten sie sich nicht von uns getrennt. Nun aber ist für jedermann sichtbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehören. Doch euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, und deshalb kennt ihr alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ich meinte, ihr müsstet die Wahrheit erst noch erfahren. Ihr kennt sie sehr gut und wisst auch, dass aus ihr keinerlei Lüge kommen kann. Wenn nun jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter, muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ohne jeden Zweifel ein Antichrist. Denn wer den Sohn ablehnt, der ist auch nicht mit dem Vater verbunden. Doch wer sich zum Sohn bekennt, der hat auch Gemeinschaft mit dem Vater. Lasst euch also nicht von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn sie in euren Herzen bleibt, dann werdet ihr für immer mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sein. Denn genau das hat Christus uns zugesagt. Ewiges Leben in der Verbindung mit ihm. Das müsst ihr über diese Leute wissen, die euch vom richtigen Weg abbringen wollen. Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt mit Christus verbunden. Meine Kinder, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Dann werden wir ihm voller Zuversicht entgegengehen und brauchen nicht beschämt zurückzuweichen. Ihr wisst, dass Christus so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Also könnt ihr davon ausgehen, dass jeder, der ebenso lebt, zu seinen Kindern gehört.
Das war der Text zu der Predigt von heute. Ich möchte an einem anderen Ort starten. 1973 hat man bei einem Banküberfall ein ganz komisches psychologisches Phänomen entdeckt. Nämlich, dass wir Menschen in gewissen Situationen nicht mehr richtig verstehen, wer das unser Freund und wer das unser Feind ist. Jetzt, wie ist das gekommen? 1973 hat ein Mann in Schweden eine Bank versucht auszurauben. Die Polizei hat ihn verwünscht, aber nicht früh genug, um ihn einzusperren. Er hat es vorher geschafft, 4 Geiseln zu nehmen. 3 Männer, eine Frau, und er hat die während 6 Tagen festgehalten. In dieser Zeit hat er die Geiseln terrorisiert aufs Heftigste. Er hat mit seiner Waffe auf sie geschossen. Er hat droht, sie zu töten. Er hat ihnen Schlingen um den Hals gelegt, hat droht, sie aufzuhängen. Nach 6 Tagen sind die Geiseln befreit worden, ohne Schaden. Wo der Geiselnehmer sich am Ende ergeben hat, ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Wir können ja jetzt davon ausgehen, dass die Geiseln froh gewesen sind, wo die Polizei endlich gekommen ist und am Geiselnehmer Handschellen angelegt hat. Aber es ist ganz anders gekommen. Die Geiseln haben die Polizei und die Befreier von ihnen plötzlich viel mehr gefürchtet als der Geiselnehmer. Obwohl dass er sie schlecht behandelt hat, haben sie sich sogar am Schluss geweigert, wo sie befreit waren, gegen Geiselnehmer auszusagen. Eine der Damen hat sich sogar mit ihm verlobt. Die Bank, die war in Stockholm. Und das Phänomen, dass Opfer bei Entführungen oder bei Geiselnahmen sich plötzlich emotional verbinden mit ihrem Verführer oder mit ihrem Entführer, das hat seither einen Namen. Das ist das sogenannte Stockholm-Syndrom. Psychologen, haben Sie vielleicht auch schon gehört, Psychologen und Kriminologen, die haben seither Tausende von Geiselnahmen analysiert und man hat festgestellt, dass genau das sehr häufig vorkommt. Und man hat sich gefragt, wie passiert denn das? Wie kommt das? Wie kommt das, dass irgendjemand nicht mehr richtig versteht, wer das der Freund ist und wer das der Feind ist? Dass die Rollen vertäuscht werden. Und man hat bei diesen Untersuchungen herausgefunden, dass es zu einer unbewussten Reaktion kommt. Eine Art wie ein Überlebensmechanismus in so einer extrem bedrohlichen Situation, dass nämlich unser Unterbewusstsein um die ganz schwierige Situation zu überleben, die Rolle vom Find und vom Feind vertäuscht. Dass man eben den Find zum Freund macht, um irgendwie durch die Situation lebendig durchzukommen und gleichzeitig das Misstrauen und die Ablehnung gegenüber der Polizei und gegenüber den Retter da ist. Das ist das sogenannte Stockholm-Syndrom. Jetzt ist gut, wenn ihr das kurz ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Wir machen nämlich jetzt einen kleinen Schnitt. Der Tom ist ein christlicher Geschäftsmann. Er hat sich gut in der Firma gemacht, wo er für sie gearbeitet hat, und er hat sich dann beschlossen, sich selbstständig zu machen. Die Situation war für ihn günstig, sein Geschäft ist aufgeblüht und er hat angefangen, immer mehr Geld zu verdienen in seinem eigenen Geschäft. Er hat angefangen, sich immer mehr sich selber zu investieren, am Schluss 12 bis 14 Stunden am Tag. Er war Sonntagsschullehrer, hat aber immer häufiger kurzfristig abgesagt, weil er keine Zeit mehr dafür gefunden hat, sich rechtzeitig vorzubereiten. Sein Geschäft hat unglaublich grosse Anforderungen an ihn gestellt und er hat sich auch immer weniger Zeit genommen, um seinem Glauben Nahrung zu geben. Am Sonntag hat er häufig mit Freunden Golf gespielt, war auf Reisen gewesen. Und mit der Zeit haben sich auch die Sachen daheim angefangen zu verändern. Er ist gegenüber seiner Frau, gegenüber seinen Kindern gleichgültig geworden, hat immer weniger Zeit mit ihnen verbracht. Die Frau hat ihm angefangen, Vorwürfe zu machen. Aber er ist nur hässig geworden, verbittert. Als sie davon geredet hat, in die Kirche zu gehen, hat er angefangen, die Kirche zu kritisieren und er ist überhaupt nicht mehr hergegangen. Seine Frau hat sanft protestiert, aber er hat gesagt, ah, das ist ein Haufen von Heuchlern, die wissen gar nicht, was in der Welt vor sich geht. Ich habe dort nichts mehr zu lernen. Der Tom, der Geschäftsmann, ist von der Welt als Geisel genommen wurde. Es gibt in der Bibel eine ähnliche Geschichte. Vom Demas. Der Demas, das war ein Mitarbeiter von Paulus. Und das erste Mal, als Paulus gefangen war, in Rom, hat der Demas in einem Brief, den Paulus geschrieben hat, Grüße ausrichten an eine Gemeinde, die in der heutigen Türkei ist. Also der Demas hat mit dem Paulus zusammengearbeitet, mit Gott davon aus, wo der Paulus nachher aus Rom wieder befreit worden ist, wo er freigelassen worden ist, dass der Demas zum Mitarbeiterteam von Paulus gehört hat. Da ist der Paulus das zweite Mal gefangen genommen worden in Rom und er schreibt dort nach einem Brief an Timotheus. Der Timotheus ist eigentlich ein Altersgenosse von Demas Und am Schluss vom zweiten Brief an Timotheus, ganz am Schluss, heisst, und es steht, das ist eigentlich ein tragischer Satz, es heisst dort, Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt liebgewonnen hat. Der Demas, der ist gefangen genommen worden als Geisel und hat die Sache von Jesus verloren. Ich vermute, die meisten von uns kennen Menschen, die sich einmal für den Glauben entschieden haben. Mit Überzeugung, vielleicht mit viel Leidenschaft, mit einer grossen Begeisterung. Und da ist aber irgendwann der Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ich mag da nicht mehr mitmachen. Wo sie den Glauben über Bord geworfen haben. Und Gründe sind so vielschichtig, wie Personen sind. Die einen haben sich dafür entschieden, den Glauben über Bord zu werfen, weil sie bittere Enttäuschungen erlebt haben. Mit den Kirchen, mit anderen Gläubigen. Sie haben Verletzungen davongetragen. Sie haben sich nicht ernst genommen gefühlt, ausgeschlossen, verurteilt. Und ihre Schlussfolgerung ist, mit dem will ich nicht mehr zu tun haben. Oder aber andere, die den Glauben oder einzelne Glaubensüberzeugungen, die sie früher mal getragen haben, wo sie plötzlich zu eng finden. Zu starr, nicht mehr passend für das, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Und nicht selten passiert es, dass sie nur einzelne Glaubensüberzeugungen über Bord werfen, sondern den ganzen Glauben gerade. Oder da gibt es eben auch noch die, wo sich der Glauben einfach leislich verflüchtigt hat. Nicht bewusst gewählt, sondern einfach, weil ihr Alltag lauter geworden ist. Vielleicht manchmal auch lieber attraktiver. So wie der Alltag, der sich über den Glauben hineingelagert hat. Beruf, Hobbys, Verpflichtungen. Und irgendeinmal ist das Vertrauen, das Fundament wie weg gewesen. Es ist überlagert und sie haben den Glauben nicht mehr weitergelebt. Und gerade in Bezug auf die letzte Personengruppe erklärte Johannes in seinem Brief, es gibt auch im Glauben ein sogenanntes Stockholm-Syndrom. Ein geistliches Stockholm-Syndrom. Dass wir als Geisel genommen werden und am Schluss nicht mehr erkennen, wer das unser Freund und wer das unser Feind ist. Der Michael hat letzten Sonntag aufgehört mit dem Vers und ich werde gerne dort anknüpfen. Im Vers 15, im zweiten Kapitel, dort heisst es, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Der Johannes, der sagt da, die Welt ist nicht ein Freund. Jetzt, was meint er mit Welt genau? Was ist die Welt? Da geht es nicht darum, dass der Johannes das Materielle grundsätzlich verachtet. Das ist nicht seine Intention. Was er da meint, und wir würden das, wenn wir jetzt zum Vers 16 würden weiterblättern, würden wir herausfinden, da geht es eigentlich darum, ein System ohne Gott. Ein Lebenssystem, wo Gott keinen Platz hat. Das meint der Johannes mit der Welt. Und jetzt sagt er, das ist eben nicht euer Freund, sagt er in seinem Brief, sondern es ist euer Feind. Die Tragödie vom Stockholm-Syndrom, vom geistlichen Stockholm-Syndrom ist, dass unsere Wahrnehmung verdreht wird und dass wir am Ende die Welt als Freund sehen und Gott als Spielverderber, als Tyrann oder als Feind. Das ist das Schlimme an der ganzen Situation, dass das, was uns am Schluss schadet, dass wir das völlig in Ordnung finden und Gott, der nur das Beste für uns will, dass wir ihn als mühsam empfinden, als Spassbremse, als Unterdrücker. Das ist das geistliche Stockholm-Syndrom. Wir rühren am Schluss die guten Sachen weg und wir hängen diesen schlechten Sachen an, die uns nicht gut tun. Versteht ihr es? Ungefähr. Es ist so ein bisschen negativer Start. Es kommt dann noch ein bisschen anders. Manchmal ist es auch gut, wenn man sich ein bisschen ernste Gedanken macht. Und die Bibel ist an gewissen Punkten halt sehr ernst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch ernst nimmt. Die Frage ist jetzt natürlich, und mit dem beschäftigen wir uns jetzt dann noch, die Frage ist jetzt, wie können wir herausfinden, ob wir so einem geistlichen Stockholm-Syndrom erlegen sind. Wie können wir herausfinden, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Wie können wir einen scharfen Sinn haben und wach sein und merken, wie wir verführt werden, wie wir in Gefahr laufen, Freund und Feind gegenüber auszutauschen? Der Johannes redet in diesen Vers hier von zwei Merkmalen und die möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste, das finden wir im Vers 22. Dort heißt es: Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Johannes, der redet hier vom Antichrist. Jetzt, wer ist der Antichrist? Am Schluss der Bibel tritt der Antichrist so, ja, ist eigentlich seine grösste Szene. Er tritt dort auf in der Offenbarung und man könnte sagen, es ist quasi wie der Endgegner von Jesus. Er wird auch als Tier bezeichnet, als der, der mit der Symbolzahl 666 auftritt und dort heisst es, er wird eine grosse Macht haben, er wird Zeichen und Wunder tun, zum die Menschen zu verführen, von Gott weg. Jetzt da sagt der Johannes, es gibt einmal einen Antichrist am Ende der Zeit, aber es gibt Vorläufer von dem Antichrist. Es gibt Menschen, je nachdem auch Strömungen, antichristliche Strömungen, die dort herführen. Und jetzt, was ist das Zeichen? Was ist das wesentliche Merkmal vom Antichrist am Schluss und von diesen Menschen, die antichristlich unterwegs sind? Und er sagt es so. Er sagt, dass sie Jesus nicht als Retter sehen. Dass sie Jesus nicht als Messias, als der Gesalbte, als der König, der auf dem Thron sitzt, sehen. Das ist ihr Merkmal, das ist das Zeichen. Sondern, dass sie sich selber auf den Thron setzen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist das wesentliche Merkmal, wie wir es auch über die ganze Bibel nennen, das wesentliche Merkmal von einer antichristlichen Haltung. Jemand oder irgendjemand sitzt auf dem Thron, wird als heilig gehalten, wird als heilig verehrt und wird gar nicht in Frage gestellt. Heisst Zeichen, dass das geistliche Stockholm-Syndrom in unserem Leben wirkt, dass wir von der Welt verführt werden, ist, wie wir uns selber oder irgendjemand anders auf den Thron setzen, wo eigentlich Jesus gehört. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt schon recht weit weg von unserem Leben. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Dass ich und Barbara, wir können gut streiten. Also, gut ist, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir können streiten auf jeden Fall und das kann durchaus recht auch engagiert werden, sagen wir es so. Und ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber eigentlich bei fast allen von diesen Streitsituationen geht es eigentlich ums Gleiche. Es geht nämlich darum, dass ich recht habe. Und dass Barbara sich unglaublich schwer tut, um das zuzugeben. Manchmal passiert es dann auch, dass ich dann mir irgendwie ein bisschen wieder innerlich zur Ruhe finde und ein bisschen Distanz überkomme. Und dass ich einmal vorher überlege, ich wünsche, ich müsste nicht meine Kinder anschauen, das ist fies, das ist wirklich gemein. Nein, da passiert es schon manchmal, dass immer auf überlegen, warum habe ich jetzt in diesem Tonfall geredet? Warum habe ich diesen Punkt so heftig vertreten? Warum habe ich so emotional reagiert? Und es ist ja nicht so, dass ich das gerne würde zugeben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es doch häufig irgendwo ein Punkt, dass ich mich vielleicht verletzt fühle, dass ich mich zu wenig wertgeschätzt fühle, dass mein Ego nicht ganz so auf dem Thron sitzt, wie ich das eigentlich gerne möchte haben. Ich glaube, das mit dem Thron und mit dem Ego ist manchmal näher, als man das wirklich gerne möchte haben. Und ich glaube, es ist an diesem Punkt so wichtig, dass wir aufmerksam sind und uns die Frage stellen, wer ist auf dem Thron, wer ist in unserem Leben auf dem Thron? Das können auch andere Personen sein, das muss nicht zwingend mein Ego sein, das können auch andere Personen sein, die ich mich komplett nach ihnen ausrichte. Oder es können andere Sachen sein, die so wichtig sind in meinem Leben, wichtiger als alles andere. Der Johannes, der schreibt in seinem Brief, dass das eine Verfehlung ist von unserem Lebensziel, wenn das passiert. Und er führt im dritten Kapitel aus, es gehört eigentlich auch noch zu dem heutigen Teil, aber ich habe den weggelassen, weil es einfach sonst zu viel geworden wäre. Er führt im dritten Kapitel aus, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass sie solche antichristliche Situationen in ihrem Leben erkennen, solche sündige Situationen, die immer mehr zurücklassen und immer mehr vermeiden. Und darum ist die Frage für dich und für mich, um wen geht es? Wer sitzt auf dem Thron? Weil wenn immer mehr dein Ego auf deinem Lebensthron sitzt, dann wird es gefährlich und es wird immer gefährlicher. Und die Chance besteht gut, dass du am Schluss in so einem Stockholm-Syndrom, in so einem geistlichen Stockholm-Syndrom landest. Das ist das Erste. Wer sitzt auf dem Thron? Da gibt es etwas Zweites. Denkt daran, sagt der Paulus im Vers 27, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Ah, Pfingstvers, oder? Mega schön. Ist Pfingsten heute die Erinnerung, dass der Heilige Geist gekommen ist, die ersten Christen erfüllt hat, zu ihnen geredet hat, sie ganz konkret geführt hat. Jesus hat ja vom Heiligen Geist gesagt, ich gehe und ich schicke einen auf die Welt, der wird euch trösten, der wird euch ermutigen, der wird das, was ich geschaffen habe, wird er fortsetzen. Und jetzt sagt da der Johannes, der Heilige Geist, der ist euch gegeben, und der bewahrt euch davor, dass der von der Welt als Geisel genommen werdet. So. Und jetzt heisst es da, er sagt, der Johannes, ihr seid nicht mehr darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Warum? Sagt der Johannes das als wesentliches Merkmal vom Heiligen Geist. Warum sagt er das? Ich denke, es hat ganz fest damit zu tun, dass es in dieser Zeit dazumal von der Bibel und auch in der heutigen Zeit immer wieder Christen gibt, die so eine Einstellung haben und sagen, ich brauche jemanden, der mir ganz genau sagt, was ich zu tun habe. Ich brauche irgendjemanden, der mir ganz genau sagt, wie ich mich in dieser oder in der anderen Situation verhalte, der quasi als Mittler, als Medium zwischen mir und Gott steht, quasi als Sprachrohr von Gott in mein Leben einredet. Es gibt immer Menschen, auch Christen, die sich an andere Menschen herheften und genau das tun und machen, was die sagen und am Schluss in einer Sekte landen. Der Johannes sagt, mit dem Heiligen Geist hast du das, was du brauchst. Und natürlich, wenn jemand predigt, so wie jetzt, kann das ein guter Anstoß sein. Ich hoffe, es kann ein guter Anstoß sein. Es kann dem Glauben neuen Schwung geben, eine neue Richtung. Aber, und das finde ich ganz, ganz etwas Wichtiges, du prüfst selber, ob das stimmt. Du liest die Bibel und du hast den Heiligen Geist, wenn du ein Leben mit Jesus angefangen hast, du hast den Heiligen Geist zum Prüfen, ob das richtig ist oder nicht. Du hast mit dem Heiligen Geist alles, was du brauchst. Und wir merken hier, das ist eine rechte Portion Verantwortung, die wir überkommen als einzelne Person, weil es ist nicht jemand anders, der die Verantwortung für meinen Glauben trägt, sondern ich bin selber. Ich bin der, der die Verantwortung trägt. Ich mit dem Heiligen Geist zusammen. Was macht der Heilige Geist genau? Neben dem, dass er uns eben solche Sachen lehrt. Wir haben im Recharge das ganze Jahr ein Thema und es ist logischerweise, kann ich das nicht jetzt einfach auf 2-3 Minuten abbrechen. Im Recharge gehen wir diesen Themen an. Wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt werden? Wie kann er in meinem Leben Kraft gönnen? Und wir haben verschiedene Leute eingeladen, ihr habt das vielleicht auch gemerkt. Und es haben nicht alle genau die deckungsgleichen theologischen Backgrounds wie wir es haben, aber es kann durchaus auch spannend sein, mal jemand anderes zu hören, der eine andere Idee hat und eine andere Sichtweise hat. Und darum machen wir das auch. Ich werde heute nur so viel sagen zum Heiligen Geist. Ich werde dir schnell eine Frage stellen. Wer von euch kennt den Angelo Dundee? Kennt jemand den Angelo Dundee per Zufall? Das habe ich eben noch fast gedacht. Die meisten kennen wahrscheinlich den bekanntesten Profiboxer von allen Zeiten, Muhammad Ali. Und der Angelo Dundee, das war am Muhammad Ali sein Cornerman. Der Cornerman, das ist der, der im Boxecke am Ecken ist eben und taktische Anweisungen gibt. Beim Wettkampf motiviert, beruhigt. Und der Angelo Dundee hat das gemacht. Der war während 2 Jahrzehnten mit dem Ali unterwegs gewesen, hat ihm taktische Anweisungen gehabt bei den Wettkämpfen, hat ihn motiviert, hat ihn zwischen ein bisschen oben runtergeholt, wenn das nötig war. Er ist es gewesen, wo der Ali dazu gebracht hat, im Boxring wie ein Schmetterling zu schweben und wie eine Biene zu stechen. Er hat 15 weitere Boxweltmeister trainiert und der Angelo Dundee hat seine Aufgabe als Cornerman so beschrieben. Wenn du mit einem Kämpfer arbeitest, bist du Chirurg, Ingenieur und Psychologe zugleich, sagt er. Und ich glaube, das ist ein mega schönes Bild für das, was der Heilige Geist in deinem und in meinem Leben machen will. Er will an unserer Seite stehen. In den Kämpfen von unserem Alltag wird er an unserer Seite stehen. Er kennt unsere Schwächen. Er wird uns stärken. Er wird zu uns reden. Er wird uns helfen. Er wird, wie wir die Orientierung verlieren, uns auf den Weg zurückbringen. Er wird in unserem Alltag uns begleiten und zu uns reden und uns führen. Das ist der Heilige Geist. Das wird er machen. Und es ist so spannend, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, mit dem Heiligen Geist als Cornerman. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor zwei Wochen ist unser U16-Team beste Schweizer Meister geworden. Oh, das ist richtig krass. Ja. Es hat eine Situation gegen Ende des Turniers, wo ein Trainer von einem gegnerischen Team mir entgegengelaufen ist und der hat jämmerlichst gebrüllt. Jetzt meine ich das eine, wenn ein gegnerisches Team, sage ich mal, ein bisschen traurig ist, wenn sie gegen uns gespielt haben. Dann halte ich das recht gut aus. Aber wenn jetzt einer kommt und wirklich, der hat wirklich richtig gebrüllt und ich bin hergegangen und versucht zu trösten, ich habe versucht herauszufinden, was ist, aber er hat nicht darüber reden und darum habe ich es halt gelassen und bin weitergegangen und eben bei uns sind nachher nicht die grossen Spiele gewesen und dann ist das wie überlagert worden und ich habe gar nicht wirklich an das gedacht. Dann 2 Tage später, am Dienstag, bin ich heimgefahren, ich arbeite ja noch in Wielus, in so einer Bude und dort beim Raff Zerfeld bin ich heimgefahren und dann plötzlich ist mir die Episode wieder in den Kopf gegangen. Und es war so wie ein Klopfen, wie wenn jemand mich innerlich anstüpfen würde und sagen: Hey, melde dich kurz bei ihm. Ich habe mich gemeldet, habe seine Nummer gefunden, habe ihm geschrieben, nicht unterwegs im Auto, sondern nachher. Und das war spannend, was das Gespräch, das sich entwickelt hat und vor allem seine Reaktion. Er hat gesagt: Hey, das war genau das Richtige, was ich jetzt gebraucht habe. Und ich habe das so spannend gefunden. Es ist eine kleine Episode aus dem Alltag. Aber gleich habe ich wieder den Eindruck gehabt, vermutlich ist das der Heilige Geist, der da irgendeine Türen aufgemacht hat. Und es ist so spannend, diesen Sachen nachzugehen. Und ich glaube, solche Sachen erleben wir immer wieder. Es ist nicht so, dass ich das jeden Tag erlebe, aber immer wieder. Ich glaube, das wird der Heilige Geist auch bei dir machen. Du bist an der Mikrokasse und es hat eine Dame hinten dran und er klopft an dein Herz. Die Dame hat nur 3 Gegenstände. Und sagt, hey, lass die Dame führen. Und du lächelst sie an. Vielleicht war es das Highlight des Tages für sie. Oder alle suchen am Sonntagmorgen die Schuhe. Du findest seine Schuhe nicht und auch den Autoschlüssel nicht und das Kind brüllt, wie wenn es kein Murren gäbe. Und der Heilige Geist sagt, hey, jetzt schnauf einfach mal tief durch. Und denk jetzt gar nicht erst daran, irgendetwas Kritisches noch zu sagen. Oder du bist auf der Toilette, schaust gerade das fünfte Katzenreel an und dann kommt der Gedanke, wie wäre es jetzt, einen kleinen Abschnitt aus der Bibel zu lesen? Und du schlägst deine digitale Bibel auf und du erlebst, dass Gott durch den Heiligen Geist etwas in dein Leben einpackt und etwas sagt. Johannes sagt, der Heilige Geist ist in euch. Er hilft euch und führt euch. Und das ist jetzt der Punkt. Das Abenteuer mit dem Heiligen Geist, das ist vermutlich eine der grössten Prophylaxen, dass wir an einem geistlichen Stockholm-Syndrom erliegen. Und ich habe mir überlegt, wie wär's, wenn wir alle zusammen würden nach dem Gottesdienst rausgehen mit einer unglaublich grossen Gewundernase. Wie wär's, wenn wir würden rausgehen mit einer grossen Gewundernase und sagen, oh, ich bin so gespannt, was der Heilige Geist im Alltag, heute am Nachmittag, morgen in mein Leben einleitet. Ich will dem nachgehen. Ich will erleben, dass der Heilige Geist mich führt. Ich glaube, es würden ganz spannende Sachen passieren. Ich will zum Schluss kommen. Johannes schreibt, liebet nicht die Welt. Hängt euch das Herz nicht an das, wo zu dieser Welt gehört. Ich möchte dich einladen. Wir haben jetzt einen Moment von der Stille, von der Halbstille. Und ich möchte dich einladen, zu prüfen, wo gibt es in deinem Leben, in meinem Leben, wo gibt es Momente, wo wir in Gefahr laufen, dass die Welt uns gefangen nimmt. Wo ist es vielleicht so, vielleicht kannst du mir das Bild jetzt noch bringen, das letzte genau, wo ist es so, danke, dass es vielleicht nötig wäre, dass sie eine Entthronung durchführen müssen? Wo ist es vielleicht so, dass sie Jesus ganz bewusst sagen, hey Jesus, ich will, dass du auf dem Thron sitzt von meinem Leben. Nicht diese Sache oder jene Sache, nicht ich selber. Das ist die eine Frage. Wo ist es nötig, Jesus auf den Thron zu lassen? Und möglicherweise ist auch eine Reaktion, ein Gebet, im Sinn von, ich will das Gewundernasse rausgehen. Heiliger Geist, komm und füll du mich. Ich will parat sein für das, was du in meinem Leben hast. Ich will parat sein, red in mein Leben ein. Führ du mich. Ich will, dass du, Jesus, durch deinen Geist mit mir unterwegs bist. Ich will das machen, was du willst. Ich will dich einladen, dass einen kurzen Moment dem nachgehst. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, weil wenn du das machst, werden die guten Sachen gut bleiben und die schlechten Sachen schlecht. Und es wird nicht zu einem Stockholm-Syndrom in dein Leben kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr vorkommt. Und wir bleiben einen Moment ruhig. Reflektieren, denken darüber nach. Vielleicht hat etwas Jesus in unser Leben jetzt gegeben. Dann nehmen wir das. Und dann schließe ich mit einem Gebet ab und dann gehen wir neu einen Liederblock und ins Abendmahl. Jesus, danke vielmals für die Gedanken aus dem Johannesbrief. Vielleicht manchmal sehr direkt sind, vielleicht manchmal auch so mit einem Mahnfinger. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig möchte ich bitten für uns, dass wir aufmerksam durchs Leben durchgehen können. Dass wir nicht uns nicht am falschen Ort so einlullen und beeinflussen, dass wir am Schluss nicht mehr merken, was tut uns gut und was ist schädlich für uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns füllst mit deinem Geist, jeder Einzelnen, der da ist und der sagt, er will das. Und mit einer unglaublichen Portion Weisheit. Und bitte hilf an uns, dass wir wie so unser Ego irgendwo zurückstellen können. Dass wir dir den Platz geben in unserem Leben. In unserem Zentrum von unserem Leben. Und ich wünsche mir ganz fest, dass wir, wenn wir rausgehen, mit dieser Gewundernase durchgehen, dass wir auch mit dem irgendwo rechnen, dass du kleine Sachen in unsere Gedanken einlässt, in unser Herz einlässt und wir so erleben, wie du uns ganz konkret führen willst. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dir die Ehre geben, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.